Er ist Schriftsteller und er ist Theologe. Christian Lehnert leitet das Liturgiewissenschaftliche Institut an der Universität Leipzig und zugleich ist er einer der bekanntesten Lyriker in Deutschland. Soeben erschien sein neuester, vielbeachteter Gedichtband mit dem Titel Windzüge im Surkamp Verlag. Christian Lehnert ist heute bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Lehnert.
Guten Tag.
Weil Sie evangelischer Theologe sind, stehen Sie als Schriftsteller doch sicher unter Ideologieverdacht. Schreiben Sie christliche Gedichte?
Das ist in der Tat so, dass man, wenn so eine Anmoderation wie eben, man als Dichter und Theologe vorgestellt wird, dass sich die Brille beim Hörer und beim Leser sofort verengt. Ja, man wird gewissermaßen nur noch unter einem Fokus wahrgenommen. Das ist manchmal schade, weil meine Gedichte ja oft gar nicht unbedingt den theologischen Grund haben. Sie sind Naturgedichte, sie bewegen sich in die Weite des Lebens. Aber dennoch schon aus einem christlichen Hintergrund. Also wenn es denn christliche Gedichte gibt, ich habe immer Schwierigkeiten mit diesen Kombinationen, weil was ist das Christliche an den Gedichten? Gedichte sind zunächst erstmal Gedichte. Sie werden geschrieben in einer bestimmten Haltung. Ein Gedicht, was zum Beispiel die Bibel aufnimmt, muss ja noch nicht christlich sein. Ja? Ein Gedicht ist zunächst erstmal für sich ein Gebilde, was für sich ein ästhetisches Ganzes bildet und sich selbst gewissermaßen bestimmt und aus sich selbst heraus lebt. Und diese Adjektive christlich oder nicht oder so weiter, die kommen sekundär hinzu. Wenn es denn sowas wie christlich für mich im Schreiben gibt, dann ist das eher so eine bestimmte Haltung. Eine Haltung des Suchens einmal, des Suchens ins Offene, in das, wofür ich noch keine Worte habe, was ich überall in der Wirklichkeit finde. Und eine Haltung, vielleicht will ich es Bejahung nennen, ja, eine Haltung der Bejahung dessen, was ist. Also der Grundimpuls meines Schreibens ist zunächst erstmal in aller Regel das Staunen.
Eine Bejahung dessen, was ist, aber engt so etwas nicht ein. Man denkt, wenn man ein Gedicht schreibt, muss man sich befreien von allem, was um einen ist. Wenn Sie sagen, ich schreibe meine Gedichte als Christ und das heißt für mich auch eine Bejahung dessen, was ist, engt das nicht zu sehr ein?
Nein, ich meine, Bejahung meine ich jetzt in diesem ganz offenen Sinne des Staunens. Ich habe kein sonderliches ästhetisches Interesse an Dekonstruktion, an Sprachkritik, sondern ich suche die Erscheinungen in ihrer Eigenheit, in ihrem Wesen zu finden, ja, in der Sprache.
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Gedicht und einem Gebet? Nehmen wir mal Beispiele, die eucharistischen Hymnen von Augustinus, das sind Gebete, das sind aber auch Gedichte, also literarisch und poetisch sehr anspruchsvoll. Der Messias von Klopstock ist ein Gedicht, Epos. Was unterscheidet denn jetzt ein Gedicht von einem Gebet?
Auf der Sprachebene erstmal relativ wenig. Also die meisten Gebete haben poetische Formen. Das ist im Übrigen auch etwas, was mit meiner Schreiberfahrung zu tun hat, wo sich Christliches und Lyrisches auch dann wieder berührt. Beide sind gesprochen im Modus des Suchens. Ja. Gedicht und Gebet sind beides suchendes Sprechen. Sie greifen hinaus in etwas, wofür ich noch keine Worte habe. In den Raum des unsagbaren Geheimnisses Gottes oder eben des Geheimnisses der Wirklichkeit. Es gibt natürlich einen großen Unterschied und das ist die klare Adressatenfixierung eines Gebetes und das ist auch das Du im Gebet. Ja? Das Gebet ist ja gesprochen auf ein Gegenüber hin, auf ein konkretes Gegenüber und das ist im Gedicht so nicht der Fall, wenngleich man natürlich auch alle Gedichte gewissermaßen vor Gott schreibt. Ja.
Das sagen Sie so, aber es gibt ja auch wunderbare Gedichte, genau, die bekennende Atheisten geschrieben haben.
Das ist eine ganz subjektive Aussage, deshalb sage ich, es ist auch nicht dasselbe. Ja?
Also man muss nicht gläubig sein, um Gedichte zu schreiben.
Genau, nein, überhaupt gar nicht. Nein. Wenngleich natürlich, wenn man mal auf die Geschichte schaut, ist die Lyrik, das trifft ja auch in gewissermaßen die heutigen Resonanzen dieser Gattung, die Lyrik ist ja entstanden als eine religiöse, kultische Sprachform. Also die Wurzeln der Lyrik sind kultischer Natur. Im Griechentum war es verbunden mit Tanz und Musik, aber ganz klar im kultischen Bereich. Und dieses Erbe nimmt die Lyrik natürlich mit. Die Lyrik spricht anders, als wir sonst immer sprechen. Die Lyrik hat eine andere Sprache, scheidet ein Segment unserer sprachlichen Wirklichkeit aus, schneidet es aus durch formale Rahmungen. In diesem Bereich wird anders gesprochen, kommt eine Sprache unter der Sprache, eine tiefere Sprache zum Klingen. Ja.
Zum Klingen, wo auch der Klang und die Form nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Mögen Sie uns da ein Beispiel vortragen, ein Gedicht aus Ihrem Gedichtband?
Ich lese ein Gedicht, das heißt Im Wind, im strengen Versmaß geschrieben. Das ist mir eine zunehmend wichtige Sache geworden. im Wind, wie Adern im trockenen Laub verbleiben, wie Gott sich in einem Atem verliert. Der Atem treibt mich durch das Geviert und trifft die bergenden Fensterscheiben. Was sei mir Verlust und was habe ich empfangen? Wohin die Gedanken nicht mehr gelangen, da bin ich verarmt bis auf den Schein. Was ich entbehre, hüllt mich ein.
Vielen Dank. Zeitgenössische Lyriker tun sich ja häufig schwer, große Begriffe in ihren Gedichten zu benutzen. Jan Wagner zum Beispiel, der mit seinem Gedichtband Regentonnenvariationen den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat, sagte mir, er benutze Begriffe wie Gott, Liebe und Tod nicht, weil die einfach zu groß seien und alles andere zermalmen würden. Wir haben es gerade ja auch gehört, bei Ihnen kommt Gott vor. Sehen Sie das anders oder sehen Sie auch diese Gefahr?
Ja, das ist einfach eine Frage der internen Gewichtung im Gedicht. Also für Jan Wagner verstehe ich sofort, was er meint. Gleichzeitig hängt das natürlich ab von der inneren Balance eines Textes. Also ich würde das nicht als Regel aufstellen. Was das Gedicht nicht verträgt, sind Abstrakta. Gewissermaßen begriffliches Sprechen. Das Sprechen im Gedicht ist immer rein sinnlich. Und wenn Dinge wie Liebe und Tod, aber eben auch Gott im Gedicht gewissermaßen sinnlich werden, dann kann das ästhetisch funktionieren.
Aber Gott und Liebe, das sind Begriffe, die ja schon zahlreich missbraucht worden
das ist richtig,
sind, die genau. Missverständnisse auslösen
genau.
können. Das macht sie so schwer. Ein Musiker war vorletzte Woche auch da, Erik Pfeil, der sagte genau das Gleiche. Er liebt viel eher die Alltagsgegenstände oder andere Gegenstände, weil wenn ich Tod und Liebe und Gott sage, dann kommt so gerade so eine Wuchtkeule gerade angelaufen.
Ja, also zwei Dinge dazu. Auf der einen Seite sehe ich es nicht ganz so, auf der anderen Seite haben Sie recht. Also natürlich hat man mit diesen Worten einen unendlich schweren Rucksack auf dem Rücken, ja. Man hat vor allen Dingen viele Missbrauchsgeschichten. Also bei Gott gebe ich Ihnen noch am ehesten recht. Also Gott verwende ich auch im Gedicht sehr, sehr sparsam. Und wenn, dann meistens in Brechungen. Also weil es eben ein hochgradig kontaminiertes Wort ist und letztendlich sogar religiöse Zugänge gelegentlich eher verstellt. Grundsätzlich aber, weil Sie sagen, ich nähere mich lieber den Alltagsdingen, das sehe ich ein bisschen anders, weil wo, wenn nicht im Gedicht, geschieht denn noch eine Annäherung an die letzten und unsagbaren Dinge, an die Tiefen, an die ewigen Dinge, wenn ich es mal so sagen will. Das ist auch eine Aufgabe des Gedichtes. Das muss natürlich ästhetisch funktionieren und das muss natürlich sinnlich und auch zeitgenössisch sein, ja. Aber das war lange so eine Tendenz, auch in der Literatur zu sagen, ach, wir gehen auf die Alltagsdinge und nähern uns so diesen kleinen Dingen an und schreiben Alltagsgedichte. Das läuft natürlich leer auf die Dauer, ne? Weil das Gedicht noch etwas anderes verlangt.
Aber erstmal bei einer Regentonne zum Beispiel anzufangen,
ja, natürlich.
Macht es erstmal einfacher.
Natürlich.
Jeder weiß, was eine Regentonne ist. Wenn Sie zum Beispiel von einem brennenden Dornbusch, Angelus oder anderen Dingen sprechen, na, da weiß vielleicht keiner mehr, was das ist. Dieses christliche Grundwissen, das fehlt ja auch. Das gibt es ja auch gar nicht mehr.
Aber wenn Sie zum Beispiel mal hier in diesem Gedicht im Wind, ja, was tue ich? Ich beschreibe ja nichts weiter als ein trockenes Blatt, was durch eine Gasse weht. Ne? Dieses trockene Blatt wird gewissermaßen zur Gottesmetapher. Das ist ja nun nicht kein hoher Turn, sondern im Gegenteil, ja.
Das trockene Blatt wird zur Gottesmetapher. Sie sprechen davon Metapher. Das ist ja auch das Erstaunliche an Gedichten, wie die Worte Wirklichkeit verwandeln können. Eigentlich muss man sagen, ist das ein urchristliches Konzept. Mit wenigen Worten verwandelt Jesus Brot und Wein in Fleisch und Blut. Das ist ja nichts anderes. Ist das eine Poetologie, die bis heute auch für Sie aktuell ist?
Wir leben ja in einer Zeit massiver Sprachskepsis und die ist ja auch angebracht. Wir irren ja wie Tiere durch einen immer dichteren Sprachwald und sind da auf die ganz einfachen Instinkte der Skepsis und der Vorsicht angewiesen, einfach um uns nicht zu verirren und zu verlaufen. Das prägt unser Sprachverständnis. Zugleich gibt es aber eben auch diese Erinnerung, diesen Rest, man könnte es fast sagen, magischen Rest, dass die Sprache etwas sagt und gewissermaßen ins Leben ruft, wirklich werden lässt. Und das geschieht im Gedicht in einer ganz besonderen Weise. Sie sprechen Jesus und die Eucharistie und so weiter an. Das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber dass ein Bild, ein poetisches Bild im Leser etwas zündet, etwas vor Augen führt, das ist schon ein Schöpfungsakt, das ist etwas Wunderbares. Dieses Bild ist ja nicht minder wirklich als die realen Bilder, die wir sehen in der Erfahrung des Lesers eines Gedichtes, wenn das Gedicht es denn schafft, im Leser etwas zu erzeugen. Das hängt auch immer von Stimmungen, von Atmosphären und so weiter ab. Dann ist das poetische Bild ein Geheimnis, wo Wirklichkeit erst entsteht. Ja?
Wo Wirklichkeit entsteht. Sie sagen, es ist nicht minder wirklich als das, was wir für Wirklichkeit halten.
Genau.
Wir haben ja so einen einengenden Begriff
von Wirklichkeit.
Mit den Begriffen, die wir meinen. Wenn ein Gedicht zum Beispiel einen Menschen als Stein bezeichnet oder auch als Engel bezeichnet, das ist ja auch, ich benutze jetzt mal einen katholischen Begriff, Transsubstantiation indirekt, für die Dauer dieses Gedichts ist er wirklich ein Stein oder ein Engel. Alles andere zu glauben wäre doch hasenfüßig, oder?
Ja, würde vor allen Dingen an dem Zauber der literarischen Ästhetik vorbeigehen. Wenn einem Gedicht ein Mensch ein Stein ist, dann ist er ein Stein. Dann muss ich das zunächst erstmal glauben und annehmen und der Kraft dieses Geschehens folgen, ja. Das ist ja ein Dilemma, womit die Lyrik zu kämpfen hat, und das ist ein Teil der Problematik, die Lyrik im kulturellen Leben hat, dass sie eben auf solche Sprachformen rekurriert, die beim Leser eben genau das voraussetzen, was sie eben sagen, und damit viele Menschen gar nicht umgehen können, weil sie gewissermaßen in einem quasi naturwissenschaftlichen Sprachverständnis leben, dass gewissermaßen immer die Wörter Kodierungen sind für etwas, was da ist. Ja, wie so eine Art, Bruno Latour hat das mal als Doppelklick-Kommunikation bezeichnet. Ja, Wort, Doppelklick, zack, ist irgendetwas da. Mit so einem Sprachverständnis ist man natürlich im Gedicht verloren. Ja.
Man braucht dieses Sprachverständnis, sonst könnte man ja auch gar nicht mehr einkaufen gehen und den Alltag bewältigen.
Natürlich,
das ist ganz klar. Aber davon abgesehen.
Aber es ist beherrschend geworden. Es ist beherrschend.
Genau. Es ist nur dieser winzige Ausschnitt, den ich gebrauche. Das sind Konventionen.
Genau.
Aber das ist ja, weiß Gott, nicht alles.
Und das betrifft sowohl die lyrische als im Übrigen auch die religiöse Sprache. Die religiöse Sprache hat mit demselben Problematik zu kämpfen, weil das Wort Gott, Doppelklick, da kommt nichts, da ist nichts da, weil das Wort sich gewissermaßen dieser Mechanik entzieht. Da ist nicht nichts da, aber auch nicht etwas. Ne? Und genau das ist das Problem. Man kann sich dem nur indirekt über Metaphern und über ein suchendes Sprechen nähern.
Und über das Geheimnis, dass wir vielleicht wieder uns dem Geheimnis gegenüber öffnen sollten. Mhm. Also wenn ich als Kind in der Kirche war und lateinische Gesänge gehört habe oder gegrüßet seist du Maria, gebenedeit bist du unter den Frauen. Wusste ich als Kind, was gebenedeit ist? Mhm. Nee, keine Ahnung, weiß heute ja auch kaum jemand. Das sind alte Worte, trotzdem haben die einen Klang und sie faszinieren einen, sie ziehen einen mit und man spürt etwas. Ja, das ist mehr als die Erde, auf der ich hier in die Kirche gegangen bin. Da passiert irgendwie mehr. Dieser Klang und die Form, das spielt bei Ihnen auch eine immer größere oder eine sehr wichtige Rolle in den Gedichten, oder?
Es ging eigentlich mit meinem dritten Gedichtband los, aber vor allem dann in dem letzten Aufkommen der Atem heißt er, da habe ich schon irgendwie so eine Art Blickwechsel vollzogen, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass eigentlich ein Großteil meiner poetischen Energien auch musikalischer Natur ist. Also, dass der Sprachklang, der Sprachzauber, auch die strenge Form plötzlich für mich eine Bedeutungs- und poetische Intensivierung bedeutet haben. Das war wie ein Erwachen, ja. Also allein der Reim trägt in das Gedicht einmal einen klanglichen Reiz ein, aber eben auch so ein semantisches Schwingen, der führt auf Bilder, auf die man ohne Reim nicht käme. Das ist natürlich auch immer gefährlich, man muss da mit dem Reim aufpassen, weil es halt auch wiederum tausendfach benutzt wurde und die Kunst besteht so in den beiläufigen Reimen. Ja? Also wenn man in Gedichten sich die Reime anschaut, dann fällt schon auf, dass ich selten mit einem semantischen Schwerpunkt reime, ja, dass das wichtigste Wort am Ende steht und sich auf ein anderes gewichtiges Wort reimt, wie das in der Barockliteratur ja oft der Fall ist, sondern sind manchmal Nebensilben, manchmal Hilfsworte, die dann den Reim vorwärts treiben.
Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Du, wie Laub, das dunkler steht, wie Lorbeer, wie Stamm und Brand und Asche, wonach die Vögel haschen, wie langes Ruhen, wer kann dich erinnern, wer vergessen? Du zu sagen, ist es nicht vermessen? Du, wie schwelendes Gesträuch am Weg, wie Staubwind, du, wie Schweigen, dem sich die schnellen Tage neigen. Du Erster, nie benannt, wie Laub. Ich weiß nicht, habe ich je an dich geglaubt? Es war vergebens, denn du pochst in mir. Du schwelst, und was ich auch verliere, du atmest, brennst an meinem Weg. Hier reime ich zum Beispiel Lorbeer auf Wehr. Ja? Und dieses Wehr ist so in das Enjambement eingebaut, dass man das im Grunde genommen kaum noch als Reim hört. Ne?
Aber das hat natürlich eine Melodie, einen Klang.
Genau.
Die Form ist sehr, sehr wichtig.
Mhm,
ist sie fast noch wichtiger als der Inhalt dieser Worte? Oder kann man das gar nicht voneinander trennen?
Das ist schwer zu trennen und es hat eine Gleichgewichtung. Also das gelungene Gedicht ist, klingt schön und es ist zugleich stringent, gedanklich oder gebaut. Also das ist beides, nicht? Also das betrifft ja im Übrigen jeden sprachlichen Akt. Ein Gedanke wird ja nur wahr, indem er auch schön ist.
Da sind wir auch bei den Dingen, die uns im Gottesdienst zum Beispiel berühren. Das ist das Emotionale, das uns über den Klang und über die Form anspricht, ohne dass wir es jetzt ganz konkret benennen können. Ist es das, was uns manchmal fehlt, auch in Gottesdiensten, wenn wir zu viel erklären, wir zu pädagogisch werden, wenn wir...
Ich halte eben genau das für eine der größten Gefahren, vor dem, ich glaube, beide Kirchen, die evangelischen vielleicht noch ein Tick stärker als die Katholiken, stehen, dass wir gewissermaßen als Reflex auf diese Doppelklick-Kommunikation, was ich vorhin sagte, das Gefühl haben, wir müssten den Gottesdienst, die Liturgie verständlich machen. Ja? Als gäbe es da eine gewissermaßen eine Botschaft, eine Information, die übertragen wird. Und das führt in ein ganz ideologisches Christentumsverständnis, als wäre Christentum gewissermaßen eine Aussagesammlung, eine Weltanschauung neben anderen. Und genau das ist nicht der Fall, sondern der Ritus, die Liturgie, aber auch der Glauben als Ganzer leben ja vom Geheimnis, von dem, was er eben gerade nicht weiß. Der Glaube ist ja zuallererst ein Modus der Frage, der Bewegung auf etwas zu. Und in der Liturgie bin ich ja vor allen Dingen dort ergriffen, wo ich eben gerade etwas nicht verstehe, wo sich etwas mir entzieht. Das ist ja genau das Geheimnis dessen, was geschehen soll. Das ist ein Dilemma, in dem Kirchen da stehen. Diese Erklärungssucht, die man da protestantischen Kreisen noch viel stärker erlebt, die eine Didaktisierung des Gottesdienstes, arbeitet natürlich im Wesen gegen die eigenen Energien, der Liturgie.
Aber Glaube ist auch vernünftig, das schließt nicht aus, dass man ihn darf.
Natürlich muss man über den Glauben nachdenken und er ist vernünftig, aber gleichzeitig entzieht er sich eben einer Systematisierung. Glaube ist vernünftig, aber er ist kein System. Man kann über den Glauben nachdenken und muss über den Glauben nachdenken, aber das führt nicht in die Geschlossenheit einer Weltanschauung, sondern es führt in Fragen, es führt in Verstörung, es führt in die Offenheit der eigenen Existenz.
Also mehr lateinische Choräle, murmelnde Gottessucher und Weihrauch im Gottesdienst?
Das ist jetzt karikiert. Ich würde sagen, mehr Verlass auf die eigene ästhetische Kraft der Formen, die wir haben. Und das sind sowohl Sprachformen als auch liturgische Formen. Der Rekurs auf das, was war, also Traditionalismus, das hat man ja in bestimmten katholischen Kreisen. Ein Liturgiepositivismus, als wäre irgendein Zustand der Liturgie des 19. Jahrhunderts gewissermaßen substantialiter die Wahrheit, das führt ja genauso in die Irre. Sondern was wir haben, ist ja nur die Wirkung im Augenblick. Was ich meine, ist ja, den Menschen mit der Fremde seiner selbst, mit einer göttlichen Fremde in Berührung bringt. Und das ist eine Frage des Erlebens hier und heute. Und es ist ein großer Reichtum, sich da auf die früheren Formen zu beziehen, aber das ist kein Mechanismus.
Ja, es will ja auch keiner zurück zur tridentinischen Messe zum Vorkonziliar. Gott, es ist eine kleine Minderheit. Ja. Trotzdem, Herr Lehnert, Sie sind evangelischer Theologe, ertappe ich Sie ein bisschen dabei, dass Sie jetzt so die Stränge der katholischen Liturgie, diesen Ritus in seiner Form fast schon verteidigen, oder?
Also ich meine, wir Protestanten haben ja auch Riten. Nein, was ich verteidige, ist das eigene Wesen des Gottesdienstes. Und zwar als ein eigenes, auch ästhetisches Gebilde, was man nicht subsumieren darf unter irgendwas anderes. Nicht unter Religionspädagogik, auch nicht unter Verkündigung, sondern es ist mehr. Es ist ein Geschehen, was eine eigene ästhetische Kategorie darstellt. Ein Geschehen zwischen Gott und Mensch, das seine eigenen Formen entwickelt hat. Und die verteidige ich. Das meine ich weder historisierend noch liturgieverherrlichend. Nein, es geht mir allein darum, dass das Gefäße sind, in denen heutiges religiöses Bewusstsein sich artikulieren kann. Und da muss man natürlich immer wieder auch über die Formen sprechen. Da muss man arbeiten. Diese Form gibt es nicht. Das ist genau wie in der Lyrik. Ja, natürlich gibt es Formen, auf die ich mich verlassen kann. Und dennoch muss jedes Gedicht das natürlich für sich verantworten und wieder realisieren. Ja.
Also das Geheimnis bleibt. Und wenn ich jemanden in der Kirche segne, dann segne ich ihn.
Genau.
Und muss dann nicht eine Viertelstunde vorher erklären, was ich da mache.
Genau.
Herr Lehnert, würden Sie uns zum Schluss noch vielleicht etwas ganz Kurzes aus Ihrem Buch vortragen?
Ich lese Ihnen ein ganz kurzes Gedicht und würde dann schließen mit so einem Zweizeiler, einem Alexandriner. Als ob sich alle Berge meerwärts neigten, wie Halme in der Sonne, war es Zeit? dass sich die Dinge immer klarer zeigten. Nur ein paar Fremde ahnten, was noch bleibt. Sie zogen fort von allem, was sie kannten. Sie wurden Zeugen ihrer eigenen Schwere und folgten ihrem Hunger und der Leere, die wie ein Stern in klaren Nächten brannte. Der Gott, den es nicht gibt, in mir ein dunkler Riss, ist meiner Seele nah, so oft ich ihn vermiss.
Vielen Dank, Christian Lehnert. Windzüge, so heißt sein neuester Lyrikband, in dem Sie auch das von ihm gerade vorgetragene Gedicht finden. Der Gedichtband ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 110 Seiten und es kostet 18 Euro. Vielen Dank.